Also mir wird gesagt, wir sind schon online. Deshalb wollen wir auch bald beginnen. Und wenn auch unbemerkt, eröffne ich hiermit die 14. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Vorab darf ich mitteilen, dass der Abgeordnete Dr. Christoph Birgan von der AfD-Fraktion neues Mitglied im Beirat ist. Also herzlich willkommen. Und Sie sind nachgerückt für den Abgeordneten Christian Reck. Gut, ich rufe noch ganz kurz auf. Tagesordnungspunkt 1, da haben wir noch die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung zu beschließen. Die Votenliste, um die es geht, ist Ihnen zugegangen. Und eine Prüfbitte ist nicht erhoben worden. Ist das so zustimmungsfähig oder gibt es andere Meinungen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann haben wir die Votenliste so beschlossen. Und ich kann schon aufrufen den Tagesordnungspunkt 2. Da haben wir das Fachgespräch zum Thema nachhaltige Stadt. Und zwar diesmal unter dem Schwerpunkt städtisches Mikroklima. Wir haben drei Sachverständige hier, Professor Dr. Roland A. Müller, wir haben Grit Ruders und wir haben Philipp Sattler bei uns. Seien Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier für uns da sind. Und ich darf vielleicht noch mal en Detail vorstellen, Frau Ruders kommt von der Berliner Regenwasseragentur. Stadt- und Regionalplanung ist da der Gegenstand. Und sie ist bekannt für ihre Regenfachexpertise für die Stadtentwicklung. Ganz wichtig. Berlin ist auf dem Weg zur Schwammstadt. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Diskussion. Und wir könnten uns auch einige Projekte hier in Berlin ansehen. Sie haben das angeboten. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Die Obleute waren davon schon ganz angetan. Also vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Professor Dr. Müller ist Leiter des Departments Systemische Umweltbiotechnologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er ist außerdem Honorarprofessor für integriertes Abwasserressourcenmanagement an der Fakultät für Bauingenieurwesen der Hochschule Leipzig. Und seine Forschungsaktivitäten liegen vor allem im Bereich der Wasserinfrastruktur und was da die Klimaveränderungen bewirken. Das wollen wir uns von Ihnen dann gerne auch schildern lassen. Und Herr Sattler schließlich ist als Landschaftsgärtner und Architekt auch Geschäftsführer der Stiftung Die Grüne Stadt und engagiert sich eben seit vielen Jahren für nachhaltige, grüne und lebenswerte Städte. Und wir verfolgen diese Themen, die ja auch alle miteinander verschränkt sind, hier jetzt schon seit Wochen und Monaten in dieser Legislaturperiode, hatten in einer der letzten Sitzungen auch Dr. von Hirschhausen hier, der uns auch über die Auswirkungen von Klimawandel auf die Gesundheit informiert hat und auch noch mal unterstrichen hat, dass das Mikroklima in den Städten da auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das war für uns auch noch mal Bestätigung, uns mit dem Thema vertieft zu befassen. Wir freuen uns also sehr auf aufschlussreiche Erkenntnisse, die wir von Ihnen uns erhoffen. Wir haben uns verständigt, dass sich jedes Eingangsstatement auf jeweils bis zu 10 Minuten belaufen sollte. Und dann haben wir noch schöne Zeit, um nachzufragen und darüber zu sprechen. Ja? Gut, dann würde ich hier anfangen. Frau Ruders, Sie haben das Wort.
Jetzt ist das Mikrofon noch an. Vielen Dank für die Einladung. Und dann starte ich sehr gerne vielleicht direkt mal mit diesem Leitmotiv, was wir auch als Berliner Regenwasseragentur haben, vom Regen in die Zukunft statt vom Regen in die Traufe. Ich mich freue, hier mich heute stark machen zu können, dass das Thema nachhaltiges Regenwassermanagement tatsächlich ein zentraler Baustein für nachhaltige Stadtentwicklung ist, eben auch mit dem Effekt der Verbesserung des Mikroklimas. Kurz noch mal zum Einstieg. Na, wo muss ich hinhalten? Das ist. Nee, vielleicht muss ich es irgendwo speziell hinhalten. jetzt ist es dran.
Müssen,
ja, perfekt. Genau, kurz ein paar Worte noch mal zur Notwendigkeit dieses Paradigmenwechsels im Umgang mit Regenwasser. Die Städte und Kommunen bundesweit, auch Berlin, müssen sich an die Folgen des Klimawandels anpassen und zunehmend eben mit den Wetterextremen und dem zu viel und auch zu wenig an Regenwasser umgehen. Wir sehen es oben rechts auf dem Foto mal exemplarisch dargestellt, ist eben wirklich dieses ganze Thema mehr heiße Nächte beziehungsweise Hitzetage oder auch Tropennächte wirklich eine Belastung für die Gesundheit darstellen können, insbesondere vulnerabler Gruppen, chronisch Kranker und so weiter. Außerdem, und das soll das Bild unten rechts noch mal symbolisieren, ist das Thema Hitze und Trockenstress und auch Dürrephasen natürlich hat einen enormen Effekt auf die Stadtvegetation. Dort sieht man zum Beispiel, dass Bäume dann eben auch wirklich gerade an der Baumspitze einfach kahle Äste nur noch haben. Und auch das ja, ist ein zentrales Thema eben. Sie sind dann, wenn sie unter Hitze und Trockenstress leiden, eben auch anfälliger für Schädlinge, haben auch gegebenenfalls nicht mehr so große Blätter, werfen das Laub früher ab. Auch das hat wieder den Effekt, dass es weniger Überschirmungsgrad oder genau auch Schattenwurf natürlich gibt. Und dann die beiden Bilder links, die zeigen nochmal, dass wirklich das Thema Überflutung im städtischen Raum natürlich auch mit den zunehmenden Starkregenereignissen ein Risiko sind für die Stadtbevölkerung. Und oben links, das ist auch nochmal so, soll symbolisieren den Zusammenhang mit der Gewässerqualität, da tatsächlich dieses Übertreten der Kanalisation, gerade in Innenstadtbereichen, der Mischwasserkanalisation, natürlich dann auch durch den erhöhten Nährstoffeintrag, Sauerstoffzehrung im schlimmsten Fall zu Fischsterben führen kann und eben wirklich auch die Gewässer in der Stadt belastet. Und genau dazu zu sagen, aber ich glaube, auch da sind Zahlen bekannt, würde ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, dass auch eben wirklich die Schadenszahlen, die Schadenssummen, die eben durch solche Extremwetterereignisse ausgelöst werden, immer weiter steigen, eine Trendumkehr nicht wirklich in Sicht ist. Und natürlich die zunehmende Versiegelung und Nachverdichtung auch, gerade in den Metropolen eben auch oder in den größeren Städten eben auch die Herausforderungen noch mal verschärfen können. Auch zu erwähnen ist, dass natürlich durch die steigenden Verdunstungsraten das ganze Thema Wasserverfügbarkeit in Städten sinkt. Das heißt, wir haben auch da die Herausforderungen, das Grundwasser ist die Hauptquelle für die Trinkwassergewinnung auch in Deutschland, also im Sinne des Wasserkreislaufs, auch da sozusagen sehr kritisch, wenn da die Wasserverfügbarkeit, das Wasserdargebot sinkt. Ein Leitbild eben dann auch, wenn man anders mit Regenwasser umgeht, sollte die Orientierung am natürlichen Wasserhaushalt oder die Orientierung am natürlichen Wasserkreislauf eben sein. Und die beiden Grafiken zeigen einfach modellierte Zahlen für Berlin speziell auch, wo man noch mal ganz deutlich sehen kann, dass diese Verdunstungskomponente eben im natürlichen Wasserhaushalt die höchste ist und das, sage ich mal, als Zielgröße man auch im Blick haben sollte. Schauen wir noch mal weiter, was meint dieser Begriff auch Schwammstadt eigentlich genau? Hier mal dargestellt für eine typische Berliner Blockrandtypologie. Dazu zählt eben wirklich, oder die Grundprinzipien dessen sind, dass da womöglich der Abfluss eben wirklich durch geringe Versiegelung reduziert werden sollte. Und wenn das nur begrenzt möglich ist, dass das Regenwasser zumindest vor Ort zurückgehalten wird, vor Ort versickert werden kann, in die Verdunstung gebracht wird oder eben auch genutzt wird für Zwecke, für die es keine Trinkwasserqualität zum Beispiel braucht, wie Bewässerung, Toilettenspülung oder Ähnliches. Und da steckt eine Vielzahl blau-grüner Maßnahmen quasi dahinter. Da sehen wir von Dachbegrünung, ob extensiv pflegeärmere oder eben auch als Dachgarten ausgestaltet oder aber kombiniert mit Solaranlagen bis hin zu Fassadenbegrünung, aber auch das ganze Thema Versickerungsanlagen, Mulden, Rigolen, Tiefbeete. Auch sehen wir, dass eine weitere Maßnahme für den veränderten Umgang mit Regenwasser im öffentlichen Raum sein kann, eben einfach Baumscheiben zu erweitern, auch dort zu entsiegeln, gegebenenfalls sogar grüne Gullis einzufügen, also um den Wasserablauf quasi, den Gulli wirklich auch zu entsiegeln und zu begrünen, dass da das Regenwasser auch schon mal in die Versickerung gehen kann. Also wirklich eine Vielzahl an Maßnahmen, die dahinter steckt. Bis hin zu eben den Regenspeichern. Da sieht man so eine kleine Regentonne im Kleinen quasi oder im Großen dann eben auch Zisternenlösungen. Und im weiteren Sinne gehören natürlich auch zu den ganzen blau-grünen Infrastrukturen natürlich auch Gewässer, Kleingewässer, Feuchtbiotope, Grünflächen, Parks und so weiter, die dann auch sinnvoll mit dem Regenwasser verbunden werden sollten. Und im erweiterten Sinne könnte man auch noch das Thema nicht nur Regenwasser quasi wiederverwenden, sondern auch zum Beispiel die anderen Stoffströme wie recyceltes Grauwasser oder aber auch Klarwasser aus den Klärwerken oder Ähnliches. Auch da diese wertvollen Wasserquellen quasi zu nutzen. Hier möchte ich nur noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, dass tatsächlich dieser Ansatz der Schwammstadt eben nicht nur wasserwirtschaftliche Zielsetzungen oder Mehrwerte hat, nämlich die Kanalisation zu entlasten und die Gewässer zu schützen, sondern die Vielfalt der Mehrwerte irgendwie ziemlich offensichtlich ist. Dass die Verbesserung des Mikroklimas ist eins davon, aber eben auch das Zusammendenken zum Beispiel mit trocken gefallenen Feuchtbiotopen, die sehr wichtig sind für die Biodiversität in der Stadt, kann ein Thema sein. Oder aber eben natürlich auch die Versorgung des Stadtgrüns, damit das in seiner Kühlfunktion eben auch weiter gestärkt werden kann. Und dann mit Blick auch auf die Zeit vielleicht noch mal ein paar Beispiele, vor allem Berliner Beispiele, blau-grüner Infrastruktur, die auch eben einen besonderen Effekt auf das Thema Verbesserung des Mikroklimas haben. Dachbegrünung an der Stelle, da vielleicht noch mal auch die Kombination Solaranlage und Gründach kann eben auch durch diese Verdunstungskühlung unter den Solarmodulen dazu beitragen, dass auch die Leistung solcher Solarmodule bis zu 4% pro Jahr gesteigert werden kann. Rechts sehen wir ein Biodiversitätsgründach, was eben auch wirklich zielgerichtet, sage ich mal, die Biodiversität, aber eben auch die Verdunstung steigern kann, indem man auch da bis zu Retentionsdächern wirklich für einen nennenswerten Rückhalt auf dem Dach sorgt und eben auch verdunstungsfördernde Pflanzen auswählt. Auch Fassadenbegrünung als ein Element hier nur noch mal dargestellt, ob wandgebunden oder erdgebunden. Auch da kann die Umgebung gekühlt werden, aber natürlich auch die Dämmwirkung fürs Gebäude ist hier zu erwähnen. Auch dieses Thema Versickerungsanlagen im öffentlichen Raum oder auf dem Grundstück, auch das muss nicht einfach nur als vielleicht wie allseits bekannte Rasenmulde ausgestaltet sein, sondern auch das kann gezielt verdunstungsfördernd gestaltet werden. Zum einen, indem man unten links sieht man da so eine Pilotanlage auf dem ehemaligen Flughafen Tegel, wo wirklich so Verdunstungsbeete, also abgedichtete Anlagen mit verdunstungsfördernder Bepflanzung erprobt werden und ansonsten eben auch mit Stauden und Gräsern bepflanzte Versickerungsanlagen. Auch das Thema Entsiegelung, Baumscheibenerweiterung hatte ich schon erwähnt. Also auch da der Leitgedanke, das Wasser besser zu den Bäumen eben zu bekommen und auch verkehrsordnerische Maßnahmen dort eben zu nutzen als Mitnahmeeffekt für Schwammstadt. Und auch hier möchte ich noch mal das Thema ansprechen, Stadtgrün, beziehungsweise wozu auch zum Beispiel Friedhöfe oder Ähnliches zählen, die in viel zu vielen Fällen leider mit Trinkwasser bewässert werden. Auch da ist der Ansatz, das Regenwasser sogar grundstücksübergreifend gegebenenfalls zu nutzen, also angrenzende Flächen, die stark versiegelt sind, von dort das Regenwasser dann eben hin zu den Grünflächen zu geben, um dort vor allem auch Trinkwasser zu substituieren und eben ja auch so das Stadtgrün wieder besser zu versorgen, da eine Zisternenlösung zu sehen. Und da jetzt vielleicht in den letzten 30 Sekunden nur noch mal ganz kurz angeschnitten, woran hakt es tatsächlich noch? Aber da werden die Kollegen dann auch noch mal mit konkreten Empfehlungen, glaube ich, auch noch mal weiter darauf eingehen. Das Thema Flächenkonkurrenzen begegnet einem, weil einfach alles ober- und unterirdisch ohnehin quasi schon viel zu dicht beplant ist und ganz viele Belange drauf zukommen, fehlen rechtliche Vorgaben für den Bestand, oftmals unklare Zuständigkeiten, sowohl für dann auch oder gerade für den Betrieb auch solcher Lösungen, Regelprozesse, die angepasst werden müssen, das Thema integrierte Planung, auch, dass die Klimaanpassungs- oder Schwammstadtmaßnahmen leider noch viel zu oft keinen Vorrang haben und leicht weggewogen werden können. Und das große Thema, dass wirklich personell und finanziell die Ressourcen an vielen Stellen zu knapp sind. Ja, vielleicht das auf die Schnelle. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war schon ein guter Einstieg mit vielen Argumenten aus der Praxis. Und ja, wir gehen dann hier weiter mit Professor Dr. Müller und würde ich Sie bitten, dann uns auch Ihren Input zu geben.
Ja, vielen Dank. Achso.
Ja.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Und ja, ich schließe fast nahtlos an meine Vorrednerin. Würde vielleicht ein bisschen mehr noch auf die Perspektive der integrierten Stadtentwicklung eingehen und die Rolle, die blau-grüne Infrastrukturen dort haben. Das wurde gerade sehr ausführlich beschrieben. Um die Themen einzuleiten, habe ich noch mal das Konterfei unseres Oberbürgermeisters eingeblendet. Wir hatten in den 2018-19 erstmals erhebliche Probleme in unserer Stadt gehabt. Und da hatten wir damals die Anfrage auch, dass das UFZ die Stadt unterstützt, die Stadtverwaltung unterstützt. Und wenn Sie sich die Bilder sind, glaube ich, ähnlich, muss ich nicht mehr darauf eingehen. Das Umweltforschungszentrum Leipzig, also wo ich arbeite. Und wir haben quasi zu diesen Themen, die so oder so ähnlich in jeder Stadt auf einer hohen Priorität stehen und sehr komplex sind, entsprechende Vorhaben gestartet. Auch das Thema Schwammstadt muss ich nicht mehr einfügen. Vielleicht nur der Hinweis, aus meiner Sicht sind blau-grüne Strategien eine Infrastruktur, die wir von vornherein mitdenken müssen. Und besonders die Rolle des Wassers möchte ich da hervorheben. Die Vorteile, ich spreche mal gerne von multifunktionalen Wirkungen von blau-grünen Infrastrukturen, sind flexibel. Auch das hat meine Vorrednerin schon gesagt. Beim nächsten Mal stimmen wir die Vorträge noch mal ab. Aber jetzt kann ich ein bisschen Zeit sparen. Vielleicht nur der Hinweis, in der Perspektive einer integrierten Stadtentwicklung heißt es aber trotzdem, dass wir überlegen müssen, welche dieser multifunktionalen Wirkungen wir entsprechend in dem jeweiligen Stadtquartier auch berücksichtigen wollen. Weil ich muss dafür eine gewisse Wassermenge vorsehen, die nicht selbstverständlich heutzutage da ist. Über Forschung will ich nicht viel erzählen, aber ein Produkt, was ich hier besonders hervorheben möchte, weil es auch sehr flexibel ist, das ist nämlich das der modellbasierten Szenarien, die wir für viele Städte bereits auch anwenden. Wir haben die Möglichkeiten, die Wasserbilanzen von Städten von der Blockebene, von der Distriktebene bis hin zur ganzen Stadtebene entsprechend zu entwickeln. Übrigens international machen wir das auch mit der Entwicklungszusammenarbeit zusammen und können hier sehr genaue Daten für das Wassermanagement eigentlich bereitstellen. Wir haben uns damals sehr gefreut, dass wir eine deutsche Modellstadt für eine blau-grüne Stadtentwicklung werden durften. Wir haben das von Anfang an sehr eng mit den Kommunen zusammen gemacht, mit den kommunalen Unternehmen zusammen gemacht und haben auch wegen der vielen Anfragen, die wir bekommen haben, gerade vor kurzem ein Stadtbüro gegründet, was ganz unproblematisch auch vielleicht für Sie in Zukunft Anfragen entgegennehmen kann. Wir haben ganz engen Kontakt auch zur Forschung. Wenn ich in drei Projekte mal hier hervorheben darf, Blau-Grün, das ist, habe ich gerade kurz schon was zu gesagt, was um Herrn Jung mit entstanden ist. Ein sehr spannendes Projekt mit dem Deutschen Städtetag Umweltbundesamt zusammen. Es ist ein Städtecoaching von 10 Städten auf den Weg zur Schwammstadt, was wir für 10 mittelgroße Städte gerade durchführen. Und ganz, ganz neu auch das sogenannte Helmholtz Solution Lab. Helmholtz hat die urbane Nachhaltigkeitsforschung als Schwerpunktthema benannt. Wir haben über 120 Wissenschaftler, die daran arbeiten. Und Solution Lab, also der Name ist da Programm, also nicht nur forschen und beschreiben, sondern mit den Probleminhabern gemeinsam die Lösungen auch umsetzen. Das ist das Ziel dieser Arbeiten. Was das bedeutet, hier als Beispiel, hier sehen Sie ein Stadtquartier, ganz einfach, Ampelsystem, je roter, je verdichteter. Wenn ich jetzt hier einen Starkregen, einen 30-jährigen Modellregen abregnen lasse, dann sieht man auch jetzt ganz einfach dargestellt, aufgrund der entsprechenden Türme, die sich hier entbilden, die entsprechenden Wassermengen und die lokalen Hochwasser, die sich bilden können. Also wir haben insgesamt 320.000 Kubikmeter Wassermassen, was das Modell sehr schnell hergibt, und einen Abfluss von etwa 150.000 Kubikmeter. Wenn wir jetzt die von meiner Vorrednerin beschrieben ganz einfachen Techniken, Mulden, Rigolen, dort überall verbauen, wo es die deutschen Regelwerke bereits hergeben, wo man gar nichts groß ändern muss, kann man sehr schön sehen, dass auch im Bestand das Wasser komplett fast zurückgehalten werden kann, mit ein paar Ausnahmen, wo wir extrem verdichtete Bereiche haben oder Denkmalschutz. Ich weiß jetzt im Detail auch nicht, was das hier war. Das Ganze funktioniert auch auf Stadtebene. Was jetzt hier rechts in grün dargestellt sind, sind quasi Bereiche in der Stadt, wo wir ein, in dem Fall jetzt fünfjähriges Regenereignis beispielsweise, durchaus zurückhalten können. Und selbst unsere wasserarme Stadt, wir hatten ja erhebliche Probleme in den Dürrejahren gehabt, mit über 2000 Bäumen, die wir damals beispielsweise verloren haben, haben wir eigentlich genug Wasser zur Verfügung. Und diese Hintergründe haben dazu geführt, dass wir einen Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft eigentlich einleiten können. Und ich würde ganz gerne noch mal die Finanzierung gerne in den Mittelpunkt stellen. Wenn Sie sich vorstellen, in einer Stadt wie Leipzig, und wir dort das Kanalsystem auf die Folgen des Klimawandels, auf die Starkregenereignisse, die wir jetzt ja schon haben, also das ist jetzt gar keine Prognose, erweitern müssen, würden wir etwa 1 Milliarde Euro investieren müssen. Das wären wahrscheinlich bei euch etwa Faktor 10 mehr sein, würde ich vermuten. Und blau-grüne Infrastrukturlösung, die also dann zu einer partiellen Abkopplung vom Netz für das Oberflächenwasser führen können, haben wir mit etwa 300 Millionen Euro hier geschätzt. Das heißt, wir werden jetzt schrittweise auch versuchen, etwa 25% in den nächsten Jahren oder es wird werden wahrscheinlich ein Jahrzehnt werden, abzukoppeln. Wenn ich jetzt mal auf die ganzen Projekte schaue, vielleicht einige Empfehlungen oder Fazits, die ich am Ende noch geben möchte. Ich glaube, hier kann ich mich auch kurz fassen. Die sozialen, ökologischen Faktoren wurden schon sehr schön beschrieben. Zur Ökonomie kann ich vielleicht noch anfügen, diese höhere Lebensqualität durch Blau-Grün ist natürlich auch ein neues Geschäftsfeld für Unternehmen. Landschaftsbauer, Gärtnereien, Baumschulen, Bau- und Immobiliensektor kann da durchaus von profitieren. Und in den Städten gibt es ja eigentlich auch viel zu tun. Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, die sind grundsätzlich vorhanden, aber man muss ehrlich sein, die Umsetzung ist viel, viel zu langsam, wenn wir mit den extremen Wetterereignissen Schritt halten wollen. Wir brauchen also Anreizstrukturen und noch verbindlichere Vorgaben. Es gibt ja schon motivierende rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben selber mitarbeiten dürfen im Leipziger Blau-Grün-Forum bei der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie über unseren Kooperationspartner Uber. Da ist jetzt, wie Sie wahrscheinlich wissen, blau-grüne Regenwasserbewirtschaftung ist da als Thema vorgeschrieben bis 2033. Auch bestimmte Klimaanpassungskonzepte sind dort formuliert. Aber auf der kompletten politischen Ebene von Stadt bis hin zu internationalen Bereichen gibt es doch noch erhebliche Grauzonen. Und also ich merke das immer daran, dass entscheidungsfreudige Stadtverwaltungen hier einfach Tools benötigen, um in der Kommune auch die entsprechende Entscheidung schnell umsetzen zu können. Entschuldigung. Die dritte Folie zur Finanzierung, wenn wir noch mal an Unterhalt und Betriebsführung denken, hier fehlen aus meiner Sicht noch klarere Regelungen für Investitionsverantwortung, betriebliche Verantwortung und Unterhaltsverantwortung. Und besonders möchte ich Ihnen die wasserwirtschaftliche Funktion noch mal vorstellen oder auch empfehlen, zu hinterfragen. Die Frage ist ja, wann übernimmt denn blau-grüne Infrastruktur eine wasserwirtschaftliche Aufgabe? Wenn wir 25% abkoppeln einer Stadt, dann sind die blau-grünen Stadtquartiere Teil der Wasserwirtschaft. Werden erhebliche Wassermengen auch bearbeiten können. Die kommunalen Unternehmen müssen nicht mehr so viel Geld in die Kanalnetzerweiterung oder in Starkregenbecken und vergleichbare Dinge investieren. Ich habe hier gerade eine Kalkulation genannt. Und dieses Geld könnte man zielführend eigentlich in diese blau-grünen Investitionen für Private beispielsweise, die ja dann Teil der Wasserversorgung werden, Verfügung stellen. Ich gebe mir mal ein Beispiel: Wohnungsbaugesellschaften. In manchen Städten 30%, ich glaube in Berlin ist es sogar noch mehr, der urbanen Flächen gehören den Wohnungsbaugesellschaften. Und wenn es gelingt, so eine Zusammenarbeit zwischen den Privaten und der Wasserwirtschaft auch über Gebühren und Tarife klarer darzustellen, wäre, glaube ich, ein erheblicher Teil der Finanzierung auf einem guten Weg. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir in unserer Zusammenarbeit mit den Kommunen eine erhebliche Fördermittelmüdigkeit feststellen. Und in einigen Kommunen ist auch, gerade in mittleren und kleinen Kommunen, ist auch der Personalmangel durchaus ein Thema, die gar keine Zeit haben, diese Anträge zu stellen. Und meine letzte Folie: Wir waren schon auf einem sehr guten Weg in der Novelle der Baugesetzgebung in der letzten Legislaturperiode. Aus dem Projekt Leipziger Blau-Grün raus haben wir da auch entsprechende Beiträge schreiben dürfen über meine Kollegen aus der Wasserrechtsdisziplin. Die ist nun leider ja nicht mehr aktiv, obwohl da gute Dinge eigentlich drin standen. Den Bauturbo kann ich in seiner Konsequenz noch nicht wirklich einschätzen. Grundsätzlich können hier viele Dinge von der Stadtverwaltung jetzt vielleicht selber initiiert werden. Aber vor dem Hintergrund, was ich vorhin erzählte, die klaren Rahmenbedingungen, die klaren Hintergründe der Entscheidung, ist das kein Selbstläufer. Hier würde ich auch mich freuen, wenn Ihr Ausschuss sich dem Ganzen noch einmal entsprechend annimmt. Damit bin ich auch mit einer Minute Überziehung durch. Ich bedanke mich auch sehr, natürlich aus Sicht der anwendungsnahen Forschung müssen wir uns auch immer sehr gerne bei den Geldgebern bedanken. Das ist bei uns in der Regel das Forschungsministerium, was ja nicht nur unsere Drittmittelforschung finanziert, sondern auch natürlich die Helmholtz-Forschung. Und wir versuchen da auch die Fördermittel, also die letztendlich ja auch Steuermittel, über diese anwendungsnahe Forschung jetzt auch an die Kommunen zurückzugeben. Und ich würde mich freuen, wenn wir ja diesen Dialog auch fortführen können.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, die Sie uns noch mal aus der anwendungsnahen Wissenschaft gegeben hat. Und denken, das Fördergeld ist dann gut angelegt. Und wir kommen dann zu Herrn Sattler und Ihre Sichtweise und Ihre Tipps, die Sie uns geben können.
Vielen Dank, Frau Winkelmeier-Becker. Ja, ich werde ganz kurz noch mal auf die Stiftung Die Grüne Stadt eingehen. Die Gliederung sieht vor, dass ich die Stiftung kurz vorstelle, dann kommen einige Definitionen und die Herausforderungen, dann die Blocks, die sozusagen Lösungen aus unserer Sicht anbieten, von 7 bis 11. Und dann gibt es noch mal einen kurzen Blick auf die Rahmenbedingungen und die Finanzierung und ein kurzes Fazit. Da es eine relativ hohe Überschneidung auch gab bei vielen Themen, hier werde ich da einiges auch überspringen. Die Stiftung ist 2009 von den Grünen Berufsverbänden gegründet worden. Wir sitzen hier um die Ecke am Pariser Platz im Allianzforum und haben eigentlich den Vorteil, dass wirklich alle für den Bau von Stadtgrünen und neuen Anlagen befindlichen Verbände in irgendeiner Form mit uns verbandelt sind, im Kuratorium oder im Vorstand. Wir machen sehr viel Netzwerkarbeit deutschlandweit, Vorträge, Veranstaltungen, sind eigentlich ein sehr kleines, kompaktes Team. Ja, jetzt komme ich zu den Definitionen. Hier war mir noch mal wichtig, den Vater der Nachhaltigkeitsbegrifflichkeit hervorzuziehen, den Karl von Carlowitz, weil der ja auch zum ersten Mal, und zwar schon vor 300 Jahren, postuliert hat, dass man eigentlich die Bestände so hält, dass man weniger entnimmt als bleibt, sodass das Ganze sich wirklich erhalten kann. Das Zwischendefinition ist jetzt aus dem Umweltatlas oder Umweltdatenbank, und da geht es eigentlich darum, was hat einen Hebel aufs Mikroklima, nämlich drei wesentliche Ebenen, die wir auch bespielen: Bodenbeschaffenheit, Vegetation und Wasserflächen. Und ganz zum Schluss berühmtes Zitat von Peter Joseph Linné: Nichts gedeiht ohne Pflege. Das soll eigentlich darauf hinweisen, dass man sich eben um diese Systeme auch kümmern muss. Weil wenn man sie nicht unterhält, das sind ja lebendige Systeme, dann verlieren sie sehr schnell an ihrem Wert. Ja, ich denke, auf diese Herausforderungen brauche ich nicht weiter tief eingehen. Jetzt wollte ich noch mal was zu Stadtbäumen sagen. Und da ist eigentlich erstaunlich, wie groß der Faktor ist, wenn man jetzt mal zum Beispiel eine 20-jährige Linde in ihrer Wirkung mit den Ökosystemleistungen mit einer 80-jährigen Linde vergleicht. Die 80-jährige ist nicht vierfach so effektiv, sondern zehnfach so effektiv. Daran sieht man, wie wichtig das ist, dass man alte Bäume erhält und viele junge Bäume pflanzt. Bei uns ist die Diskussion natürlich immer, welche Baumarten sind es. Der Bund Deutscher Baumschulen ist da sehr engagiert mit der Gartenamtsleiterkonferenz, die auch am Städtetag angehängt ist. Wenn es jetzt darum geht, welche Bäume wachsen überhaupt noch in unseren Städten mit den veränderten Klimabedingungen, also auch die Vegetation muss sich anpassen, nicht nur die Menschen. Dasselbe gilt natürlich jetzt auch für den Baustein Gebäude- und Fassadenbegrünung. Hier zwei Leuchtturmprojekte aus Deutschland. Links der St. Pauli-Bunker, den Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben. Und rechts eine Anlage in Stuttgart, wo eben auch die Gebäudekühlung über die Pflanzen passiert. Also nicht über technische Sonnenschutzelemente, sondern das eigentlich so gut konzipiert ist, dass die Pflanzen sozusagen auch die Abkühlung bringen. Und das sind eigentlich wichtige Faktoren, die wir noch brauchen, gerade bei einer dreifachen Innenentwicklung, weil da ist oft nur noch auf den Dächern und an den Fassaden Platz, weil einfach der Straßenraum, wir haben es gehört, sowieso schon sehr verdichtet ist. Genauso die grün-blaue Infrastruktur. Es geht ja immer darum, dass man eigentlich Vegetation und Wasser kombiniert. Das hat sowohl für die Lebensqualität einen Effekt, hier links ein Projekt aus Siegen, zu neuen Ufern heißt es, hat auch mal den Landschaftsarchitekturpreis gewonnen. Und rechts die Rummelsburger Bucht, die hatten wir eben auch schon mal im Bild mit einer Muldenanlage, die eben auch Wegeverbindung, Stadtgrün und Regenwasserbewirtschaftung verknüpft. Ja, wie gesagt, man hat sehr viele positive Effekte über Stadtgrün. Wir haben ja die Verdunstung der Pflanzen, aber auch die Evaporation, das heißt die Verdunstung über die offenen Böden. Das heißt also auch die Flächen sind aktiv. Das Kronendach der Bäume ist natürlich wichtig geworden, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit der Wiederherstellungsverordnung, Tree Canopy. Man kommt langsam in diese Begrifflichkeiten, da werde ich später noch mal drauf eingehen. Vernetzte Grünsysteme sind wichtig für den Frischluftaustausch. Auch der CO2-Speicher ist ein Argument, weil natürlich ist das ein großes Thema. Die Überschwemmungsvorsorge über Retentionsflächen oder auch die Versickerung im Wasserhaushalt haben wir jetzt zur Genüge schon gehört, da kann ich weitergehen. Das nachhaltige Stadtgrün ist aber eben auch ein Lebensraum für Flora und Fauna, speziell da, wo die Intensivlandwirtschaft dazu führt, dass eigentlich sehr viele Arten jetzt in Städten vorkommen, aber in der freien Landschaft, in der sogenannten freien Landschaft nicht mehr. Also auch das ist eine wichtige Funktion der Biodiversität mit den verschiedenen Nischen. Berlin ist da ein sehr gutes Beispiel dafür, mit den unterschiedlichsten Typen von Oberflächen und Eigenschaften. Das Ganze nennt man ja immer die Ökosystemleistungen. Das sind sozusagen die Leistungen, die uns eigentlich die Natur oder das Stadtgrün bringt, ohne dass wir dafür explizit was bezahlen müssen, in Anführungszeichen. Und es ist eine lange Diskussion in der Umweltgeschichte, wie man eigentlich diese Wertigkeiten und Leistungen bemisst, um sie dann eben auch mitzufinanzieren. Dazu komme ich später auch nochmal. Und mein Lieblingsspruch ist immer, dass eben sozusagen eigentlich das Stadtgrün die nachhaltigste Klimaanlage ist, weil sie nimmt Energie aus der Umgebung raus und sie wird wertvoller, wenn sie älter wird. Das ist das Beispiel mit diesen Bäumen. Damit hat sie gegenüber technischen Lösungen einen Riesenvorteil. Ja, ich bin noch mal kurz auf drei Gesetzentwürfe bzw. Stände eingegangen. Das sind jetzt eigentlich auch Forderungen, die der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten mitgebracht hat. Eigentlich war ja mal gedacht, vielleicht doch ein eigenes Cluster blaugrüne Infrastrukturen ins Klimaanpassungsgesetz einzubringen. In dem Paragraph 8 war sogar auch mal ein Verschlechterungsgebot drin im Referentenentwurf. Das ist jetzt nur noch ein Berücksichtigungsgebot. Und insgesamt ist natürlich in Deutschland Klimaanpassung keine Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt, jetzt machen die Länder ihre eigenen Anpassungsgesetze. Führt aber auch dazu, dass eben, wenn es dann auf die Ebene der Kommunen kommt, oft eben nicht genug Finanzkraft da ist. Wir hatten eben schon mal das Thema Novelle Baugesetzbuch. Da ist uns als Planten oder Landschaftsarchitekten immer wichtig, dass man den Grünflächenfaktor vielleicht mal ins Baugesetzbuch mit reinnimmt. Das heißt, dass es Parameter gibt, die sich nicht nur mit dem Hochbau beschäftigen oder mit der Fläche, also GRZ und GFZ. Es ist wichtig, dass die Ausgleichsmaßnahmen nicht in die Peripherie rücken, weil damit natürlich der Heat Island-Effekt verstärkt wird. Der Freiflächengestaltungsplan wäre ein wertvolles Mittel, um im Bauantrag alle relevanten Themen für Freiflächen, Stadt, Grün und Klima zu bündeln und damit auch Zeit zu sparen. Das Entsiegelungsgebot sollte eigentlich eher eine Pflicht sein. Und es gibt natürlich auch noch mal die Option, das Sanierungsrecht Richtung Klima anzupassen. Und jetzt leicht verdeckt von der Uhr, Wiederherstellungsverordnung auf europäischer Ebene ist ja jetzt gerade in der Umsetzung über die Länder dann, also beziehungsweise die Staaten in die Länderebene. Und da ist eben wichtig dieser Begriff des Tree Canopy, also des Baumüberschirmungsgrads, weil man den wirklich konkret gut messen kann mit diesem Copernicus-System. Und weil da eben auch ein Verschlechterungsverbot bis 2030 drin ist und ab dort soll es sozusagen Zuwächse geben bis 2040, 2050. Also wichtige Aspekte. Jetzt komme ich noch kurz zu den Finanzierungsoptionen. Wir wünschen uns natürlich gerne, dass das Stadtgrün wieder ein eigener Förderschwerpunkt ist, so wie es bis 2019 war, weil da sind sehr viele erfolgreiche Projekte auf den Weg gekommen. Dann ist die Städtebauförderung verändert worden. Das Anpassen an die Klimakrise wäre auch in diesen Förderrichtlinien natürlich wichtig. Wir hoffen natürlich, dass das Sondervermögen auch weiterhin für Grün-Blau da ist, also Stichwort Anpassung urbaner Räume und ländlicher Regionen an den Klimawandel und das ganze Paket vom ANK. Wichtig wäre unter Umständen auch mal die konsumtiven Ausgaben, also die Unterhaltung fördern zu können und nicht nur die Investitionen, weil das oft dann der Knackpunkt ist. Und kleine Kommunen sind oft durchs Raster gefallen, weil sie nicht die Leute haben, um Förderung zu beantragen oder auch die Eigenmittel aufzubringen. Und viele Kommunen schieben das eben dann auch auf die lange Bank, weil es keine Pflichtaufgabe ist. Damit bin ich jetzt ziemlich knapp bei meinem Schlussstatement. Die grün-blaue Infrastruktur und die Bäume haben einen erheblichen Effekt, wie man gesehen hat, aufs Mikroklima. Die Anlage und die Unterhaltung muss aber auch auskömmlich finanziert werden, damit diese Leistungen nachhaltig erbracht werden können. Und es braucht genügend Fachkräfte. Das ist zunehmend ein Thema in allen grünen Sparten. Und das Stadtgrün sollte eigentlich zum Leitmotiv werden, also nicht mehr nur ein Nice-to-have, sondern ein Must-have. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre drei Vorträge. Es gab ja durchaus Schnittmengen. Ich glaube, irgendwo in einen Konflikt geraten Sie untereinander nicht. Aber das sind jetzt nochmal wichtige Gesichtspunkte, die Sie angesprochen haben. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man das alles noch optimieren? Sie haben, glaube ich, auch alle herausgearbeitet, dass die Finanzen ein Schwachpunkt sind oder eine Engstelle sind. Da kann ich Ihnen nicht die Hoffnung machen, dass wir alle Probleme lösen werden. Aber je besser ein Konzept ist, desto eher kann es sicherlich auch auf Förderung hoffen. Denn ich denke, der Zusammenhang zwischen unterlassenen Investitionen in Anpassungsmaßnahmen wird sich hinterher an anderer Stelle doch mit Faktor XY auch noch mal bemerkbar machen. Und deshalb ist es wichtig, hier zu schauen, dass man das, was geht, auch tut. Ich denke, dass es schon auch ein großes Potenzial gibt, auch Bürger, die ja auch unmittelbar davon profitieren, auf auch schöne Beete und von denen man auch den kühlenden Effekt und den günstigen Effekt auf das Mikroklima auch spürt. Dass es dafür auch ein Engagement geben wird, das zu unterstützen und dass vielleicht man sich vielleicht in einem Mix vorstellt, einerseits die Professionalität und dann aber auch ein ehrenamtliches Engagement daneben zu sehen. Ja, was kann denn jetzt vor allem helfen? Welche Potenziale würden Sie denn zum Beispiel sehen in einer digitalen Überwachung oder in digitalen Möglichkeiten, die Nutzung von knappen Ressourcen, von Wasser vor allem, vielleicht auch andere Komponenten, Nährstoffe, Erde und so weiter, vielleicht noch besonders zielgenau und auch kostensparend einzusetzen? Also welche Möglichkeiten bieten uns auch neue Technologien in neue Anbauformen oder neue Begrünungsmechanismen zu kommen? Ja, vielleicht mal eine erste Frage. Zweite Frage, Tiny Forests sind so ein Begriff, der einem häufiger mal begegnet. Was ist da so die Mindestgröße und ab wo hat man einen Mehrwert gegenüber einzelnen Pflanzen? Soweit zunächst mal von meiner Seite und ich sammle gerne Herr Bollmann und Frau Dr. Lübcke, Herr Schorell und Herr Meyer-Ley in der Reihenfolge. Ja? Herr Bollmann.
Direkt schon dran, mein Gott.
Ja, wir sammeln Fragen, ja, und sagen Sie immer, wen Sie angesprochen haben. Oh, Herr Kleebank war auch, hat sich auch gemeldet.
Ja, ich ziehe zurück, danke schön.
Ja, und dann sammeln wir und dann machen wir eine Antwortrunde.
Erstmal herzlichen Dank für die Vorträge. Henrik Bollmann, ich bin Sprecher der SPD für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, komme selber aus Herne im Ruhrgebiet. Dort ist sozusagen das Herrschaftsgebiet der Emscher Genossenschaft. Die hat dort Sensationelles, muss man sagen, bewegt. Und wenn man sich auch noch mal praktisch anschauen will, als Alternative noch zu den Räumen, die Sie genannt haben, wo das wirklich ganz hervorragend funktioniert hat, welche tollen Beispiele das auch für Menschen in Quartieren auch hat, die bisher nicht so von den positiven Stadtentwicklungen mitgezogen worden sind, der kann gerne ins Ruhrgebiet kommen, gerne nach Herne, bis in Gelsenkirchen, Bottrop, Castrop-Rauxel. Dort hat man Großes geschafft und das wird sich auch in der IGA ja auch dann widerspiegeln, was man dort anpackt. Deswegen die Potenziale sind groß und die Emscher Genossenschaft dort ein toller Partner. Ich wollte auf ein paar Dinge eingehen. Das eine ist, also ich zumindest die Gespräche, die wir zum Thema BauGB hatten, will ich eine Hoffnung machen, also das Thema blau-grüne Infrastruktur, Klimaresilienz spielt dort auch oder hat dort auch eine Rolle gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, was jetzt im Detail jetzt drin, aber ich kann in der Hoffnung machen, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, wenn man sich auch noch anschaut, dass das dann auf Rekordausgaben im Bereich der Städtebauförderung ja dann trifft, wo ja auch im Rahmen der drei Programmwelt ja auch das Thema nachhaltige Stadtentwicklung eine Rolle spielt, kann ich da sicherlich Hoffnung machen, dass das wichtig ist, weil meine Kommune ist allein eine, die könnte sich diesen Umbau auch nicht alleine leisten, dass man da entsprechend dann die Möglichkeiten dann gibt. Kurz nur, weil gerade der Bauturbo angesprochen worden ist, ich kann da so ein bisschen beruhigen. Letzte Woche hatten wir die ersten Austausch mit ein paar Bundesländern, wie läuft es da eigentlich an? Und es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass weniger der Paragraph 246e, der dann mehr auf Freifläche dann gehen würde, gezogen wird, sondern mehr der 31.3, der stärker in Richtung Aufstockung und Nachverdichtung dann eher noch geht. Also der große Flächenfraß, der prognostiziert worden ist, scheint sich zumindest bei ersten Rückmeldungen so nicht zu ergeben, was aus meiner Sicht da auch positiv in die Richtung wirkt, die Sie gerade beschrieben haben. Genau, und vielleicht auch noch ein Hinweis, auch der Bauturbo sieht ja auch vor, dass man über städtebauliche Verträge regeln kann, wie das Thema grüne Infrastruktur um Siedlungen herum, die neu gebaut werden, um Gebäude, wie das geregelt werden soll. Und das sind auch erste Erfahrungen mit vielen Kommunen, mit denen wir jetzt gerade sprechen, dass viele bei den Grundsatzbeschlüssen, die in Stadträten, Kreistagen dazu gefasst werden, dass sie dem auch nachkommen, neben Sozialraumquote, dass darin auch das Thema ökologische Stadtentwicklung durchaus eine Rolle spielt. Ein, zwei Fragen habe ich an Sie. Das eine ist, wenn wir jetzt gerade viel mit der Wohnungswirtschaft sprechen, ist natürlich auch das Thema, wie kann man das eigentlich entsprechend eine ökologische Stadtentwicklung, blau-grüne Stadtentwicklung einpreisen. Da kommt zum Beispiel das Thema Wandbegrünung, habe ich schon mal häufiger auch dort thematisiert. Da wird gesagt, oh mein Gott, viel zu teuer, in den Erhaltungskosten viel zu aufwendig. Gibt es da vielleicht einen neueren Stand, weil das ist auch ein bisschen jetzt her, dass ich dann darüber gesprochen habe, einen neuen Stand aus Ihrer Sicht, der ein bisschen Hoffnung macht, dass es etwas einfacher geht? Und noch mal eine schwierigere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das beschreiben können, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, um zu quantifizieren, welchen Investitionsbedarf es eigentlich in so einer typischen deutschen Stadt für das Thema blau-grüne Infrastruktur gibt. Vielleicht gibt es irgendwelche Richtwerte, Orientierungsgrößen, die Sie dort sagen können. Das würde mich interessieren, damit man weiß, was da quasi vor uns liegt.
Frau Dr. Lübcke.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für diese drei sehr spannenden Vorträge. Ich hätte eine Frage an Frau Ruders und zwei Fragen an Herrn Sattler. Frau Ruders, das Regenwassermanagement als Antwort auf die Klimaanpassung, verstehe ich sofort. Meine Frage ist, in Berlin gibt es ja noch eine ganz andere Herausforderung. Durch den Ausstieg aus der Braunkohle wird die Trinkwasserversorgung in Berlin vor große Herausforderungen gestellt. Welches Potenzial sehen Sie denn darin? Also welchen Anteil dieses Defizits könnte denn durch solche Maßnahmen, wie Sie sie beschrieben haben, tatsächlich vielleicht auch erreicht werden, um das zu decken? Und an Herrn Sattler, können Sie uns vielleicht für eine typische Stadt, keine Ahnung, für Berlin oder meinetwegen auch für eine andere, mal so einen typischen Baumüberschirmungsgrad nennen? Also über welche Größenordnung reden wir da? Und gibt es Entwicklungsziele, in welche Richtung sich das entwickeln sollte? Ich habe verstanden, keine Verschlechterung. Aber gibt es Entwicklungsziele im Aufwuchs? Und eine zweite Frage, Sie haben von positiven Beispielen bei der Förderung, also Förderschwerpunkt Stadtgrün, gesprochen. Jetzt bin ich Physikerin und so datengetrieben. Kann man das messen? Also anhand welcher Parameter machen Sie Erfolg an der Stelle fest? Dankeschön.
Danke auch. Herr Schorell.
Ja, guten Tag. Also ich bin auch im Bauausschuss wie Herr Bollmann und komme aus der wunderschönen Kleinstadt, also Mittelzentrum Lutherstadt-Wittenberg. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen entgegentreten, weil Sie immer sagten, die kleinen Kommunen kennen das nicht. Wir haben vor 35 Jahren schon angefangen, das Ganze zu betreiben, weil eigentlich so war Wittenberg geplant als eine Steinstadt und die war dann natürlich im Sommer immer besonders heiß, also jedenfalls was die Kernstadt angeht. Und da haben wir dann mit den kommunalen Bauträgern haben wir schon angefangen, sämtliche Regenwasseraufkommen schon vor Ort zu versickern. Also da kommt zum Beispiel gar kein Regenwasser von den Dächern, von den ganzen Wohnblöcken, kommt auch gar nicht erst in die Kanalisation. Auf der anderen Seite bin ich auch bei den Stadtwerken im Aufsichtsrat und weiß, dass das Regenwasser aber auch wieder wichtig ist für die Kanalisation, weil sonst die alten Zisternen dann irgendwann verschlammen würden und dann sind die Reinigungskosten viel höher. Also braucht man ab und zu auch mal, ich sag mal, so einen Gewitterguss, dass dann auch mal wieder die Kanäle frei werden. Also nicht in Blasen, also durch Wasser durchflutet werden. So, jetzt habe ich ein bisschen Hang an den Worten. Was ich aber auch sagen muss, also messen kann man die Kühle auf alle Fälle, weil ich selber mitten in der Innenstadt wohne und meistens sind die Höfe natürlich dann mit Parkplätzen und so. Und obwohl wir trotzdem Versiegelungsflächen haben, also diese Gittersteine, diese Rasengittersteine, wo wir trotzdem versuchen, jegliches Wasser der Erde wieder zurückzugeben, weil bei uns ja das Regenwasser auch Geld kostet. Und jeder Hausbesitzer ist eigentlich interessiert, das Regenwasser nicht in die Kanalisation zu leiten, sondern eben halt auf dem Grundstück zu belassen, was bei manchen Grundstücken natürlich nicht geht, weil sie eben halt keine Ausgleichsflächen haben. Bei mir funktioniert das wunderbar. Und da habe ich dann auch eine riesengroße Eiche. Also eigentlich sind es eine große Eiche und eine riesengroße Kastanie. Da muss ich sagen, wenn ich dann von dem Hof, der sind natürlich in den Innenhöfen, auch die Wände, die speichern ja nachher die Hitze im Sommer und die strahlen das ja dann noch ab. Das merkt man wirklich. Und wenn man dann in den Garten geht, voilà, also 10 Grad, 15 Grad mindestens kühler. Und man hat natürlich ein besseres Klima. Ne? Also die Feuchtigkeit, die hängt dann in der Luft. Man merkt das auch, das ist angenehmer für die Haut. Also von daher funktioniert das bei uns. Und wir haben auch noch eine Besonderheit in Wittenberg. Wir haben damals diese Wallanlagen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Früher gab es ja Wallanlagen ringsherum. Die hat damals, die wurden nicht weggerissen, sondern die wurden als Gärten und als begehbare, sagen wir mal, Grünflächen wurden die behalten und in diesen Wallanlagen sind natürlich noch die alten Wassergräben und die lassen wir also die werden noch gereinigt und da ist dann immer ein Wasserreservoir das ganze Jahr gleichbleibend, wird durch Kanäle und durch Ablauf und Zulauf durch Regenwasser und dadurch haben wir eigentlich einen wunderbaren Wasserspeicher ringsrum, was auch funktioniert. Das Einzige, was nicht mehr funktioniert und das ist im Prinzip im Zuge der Einheit passiert, das ist in der Landwirtschaft. Zu DDR-Zeiten gab es Meliorationsgräben, die extra dafür gesorgt haben, dass das Regenwasser auf den Feldern oder an den Feldern bleibt und damit eben halt, wenn jetzt Dürreperioden waren, sich das, sagen wir mal, durch diese Gräben sich die Felder das Wasser wieder zurückholen konnten. Die wurden ja leider zugeschüttet und vernachlässigt, also auch verwuchert und darunter leiden jetzt bei uns die Landwirte. Das ist ein großes Thema. Da müsste man ran und eben halt, was eben besonders, sag ich mal auch, wo man auch ran muss, aber da kommt man mit dieser Begrünung an den Fassaden, können Sie ja bei denkmalgeschützten Häusern, funktioniert das nicht. Aber Sie haben ja da wirklich nur Haus, gibt es ja auch hier in Berlin, bums runter, dann ist Versiegelung, ne, durch, weil man ja da langlaufen will. Und das stimmt, die Städte heizen sich unwahrscheinlich auf. Aber was ich auch nochmal sagen muss, ich bin ja nicht schließlich noch Dachdecker vom Beruf, diese intensive und extensive Begrünung wurde bei uns auch gefördert, schon langfristig. Was ich aber sagen muss, wenn Sie bei der extensiven Begrünung nachher diese Solarplatten raufpacken, haben Sie im Prinzip, das ist kontraproduktiv. In dem Bereich, wo die Solarplatten nicht sind, da wachsen natürlich die Gräser und das sind ja alles, sag ich mal, afrikanische Gräser, sind ja keine heimischen, die würden ja sonst da oben generell verbrennen. Aber wenn unter den Solarplatten dann, weil die Gräser weder Sonne kriegen, also UV-Strahlung, und genügend Wasser, obwohl sie unten drunter, sagen wir mal, so einen Wasserspeicher haben in den Dächern, das verödet dann. Also es ist eigentlich kontraproduktiv. Also entweder man macht Solarplatten drauf oder man hat eine extensive Begrünung. Wo es funktioniert, ist bei der intensiven Begrünung, weil da haben Sie ja bis zu 50 cm Motorboden. Aber das muss natürlich statisch das Haus auch aushalten. Das war's. Danke.
Ja, auch viele Aspekte aus der Praxis. Dann geht es weiter mit Volker Meierlei.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die spannenden Vorträge. Es ist ganz viel schon abgeräumt worden. Deshalb bleibt mir eigentlich nur noch eine Einzelfrage übrig, die ich gerne mal stellen würde, und zwar zum Thema Fassadenbegrünung. Wird ja auch immer wieder als gutes Beispiel benannt, um eine Stadt herunterkühlen zu können. Wenn ich mir dieses Beispielbild hier anschaue, das Sie mitgebracht haben, dann kann ich mir natürlich durchaus den positiven Effekt auf ein Stadtklima vorstellen, wenn ein Großteil der Gebäude so ausgestattet wäre. Jetzt sind wir ja hier im Nachhaltigkeitsbeirat und meine Frage ist tatsächlich, wenn ich eine solche Fassadenbegrünung beispielhaft hier installiere, über den Kostenpunkt hatten Sie ja schon referiert, das ist nicht ganz günstig, so etwas zu installieren. Ich frage mich aber, kann denn eine solche Begrünung ohne spezielle Bewässerung überhaupt überleben? Denn ich könnte mir vorstellen, dass solche Pflanzen, die ja dann auch ein gewisses Ausmaß annehmen, wenn die gedeihen und gut wachsen, die sollen ja auch Volumen annehmen, dass man die künstlich zusätzlich bewässern müsste. Das wäre dann ja wieder kontraproduktiv. Vielleicht können Sie dazu ein paar Aussagen machen. Wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus mit so einer Bepflanzung? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die vielen interessanten Fragen auch. Sollen wir dann jetzt in umgekehrter Reihenfolge mal anfangen, Herr Sattler?
Ja, dann würde ich gleich
Mikro bitte an.
Mit Herrn Mayer anfangen. Also diese Calver Passage in Stuttgart ist in der Tat ein denkmalgeschütztes Gebäude gewesen. Und da ist auch eine Nutzung drin, die sehr hochwertig ist. Sprich, die haben sich das auch was kosten lassen. Ich kenne nicht die Detailslagen. Es sind aber Systeme, die sozusagen jetzt nicht bodengebunden sind, sondern die sind eben sozusagen wandgebunden, nennen wir das. Das heißt, die brauchen auch eine Versorgung mit Nährstoffen und Bewässerung. Ich kann Ihnen aber ein Beispiel nennen, was immer sehr plastisch ist. Und zwar gibt es hier in Adlershof, die Humboldt-Uni hat dort ein Gebäude, wo der Innenraum, also der Innenhof, zwei verschiedene Arten von Wärmeschutzsystemen hat. Eins ist das technische, also das sind klassische außenliegende Paneele, die irgendwie mit Elektrobetrieben rauf und runter fahren. Und an den anderen Stellen sind es Pflanzen, die so ähnlich aussehen wie die jetzt in der Calver Passage. Und es gibt eine Langzeitbeobachtung und ein Monitoring dieses Systems durch die TU Berlin. Und es hat im Endeffekt ergeben, dass die Kosten für diese natürlichen Systeme nur ein Viertel dessen ausgemacht haben, was die technische Anlage mit Wartung, mit Errichtungskosten ergeben hat. Das heißt, man muss natürlich solche Systeme auch wirklich als Investition sehen. Sie haben aber darüber hinaus natürlich noch sehr viel mehr externe Effekte, die sozusagen der ganzen Stadt zugutekommen. Und sie erwirtschaften in dem Sinn für das Gebäude auch was, weil sie wirklich einen sehr stark kühlenden Effekt haben, abgesehen von den schwer messbaren Identifikationsmomenten. Jetzt könnte ich noch mal springen zu Ihrer Frage. Ich habe keine Angaben über den Überschirmungsgrad, wie er im Bestand jetzt ist. Es gibt allerdings die Festlegung in der Wiederherstellungsverordnung, dass es bis 2050 bis zu 10% werden sollen. Und Sie kennen ja jetzt vielleicht auch das Bäume-Plus-Gesetz, was in Berlin gerade entstanden ist, also das Berliner Klimaschutzgesetz, was nach dem Baumentscheid dieser Initiative gekommen ist. Und da kommt man ja sozusagen noch mal auf deutlich mehr, als es sozusagen eigentlich gedacht ist, weil sich das eher an dieser Bewegung von 330, 300 orientiert. Ich weiß nicht, ob Sie das System kennen. Also es ist dieses System zu sagen, dass man eigentlich statt grün nach dieser Dreier-Faustzahl berechnen kann. Das heißt, jeder sollte aus seinem Fenster 3 Bäume sehen. Das Quartier sollte 30% Baum überstanden sein. Und innerhalb von 300 Meter sollte eine Grünfläche erreichbar sein. Das ist ein System von dem Professor Konijndijk aus Holland, was sich so jetzt als Faustzahlsystem durchsetzt. Genau, Kosten für Wand. Begrünung, hat der Herr Bollmann gefragt, die wird man langfristig natürlich nicht wirklich komplett auf den Stand bringen wie eine Flächenbegrünung oder eine Baumpflege im Quartier. Aber man muss eben auch wirklich sehen, dass diese Funktionen, wenn man sie auf technische Art erzeugen will, auch ihren Preis haben. Und das ist das, worauf ich am Anfang angespielt hatte, nämlich dass es sozusagen diese Ökosystemleistungen gibt, dass die aber selten monetarisiert werden. Und dann sind es natürlich immer nur Investitionskosten. Wenn man aber eigentlich mal zusammenzieht, was für einen Benefit die auf die anderen Effekte noch haben, dann kommt man da eigentlich immer natürlich auch bei Kosten raus, aber die kann man dann irgendwann auch amortisieren. Vielleicht erst mal so viel von meiner Seite, dann können die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, so machen wir das. Und dann hat Dr. Müller als nächstes das Wort.
Ja, ich könnte was, Sie haben selber nach Digitalisierung, funktionalen oder von digitalen Zwillingen, würde ich vielleicht gerne mal etwas zu sagen. Wenn wir über die blau-grüne Implementierung sprechen, im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung, gibt es ja in jeder Stadt spezifische Maßnahmen, die sowieso laufen. Also ganz im Mittelpunkt Wärmewende ist ein Thema, was in jeder Stadt gerade diskutiert wird. In einigen Städten ist es aber auch die Verkehrswende beispielsweise. Und ich habe jetzt vorhin immer von modellbasierten Szenarien gesprochen. Der Übergang von diesen Szenarien zu einem digitalen Zwilling ist ein fließender. Das heißt, hier können dann die verschiedensten Informationen gesammelt werden. Ich will das jetzt gar nicht alles erklären, aber die Wirkung ist ja nicht sehr, sehr hilfreich. Nämlich, das bedeutet, ich habe mein System Stadt eigentlich abgebildet, zumindest zum Beispiel im Straßenraum, Stichwort Wärme, Verkehrswende. Und wichtig ist jetzt, wenn ich jetzt einmal die Straße öffne, also beispielsweise wegen der Fernwärmeleitung, dann muss ich als Kommune eigentlich wissen, was genau in diesem Quartier gemacht werden soll. Denn in dem Moment, wenn ich die Straße zweimal aufreiße oder sogar dreimal, dann brauchen wir nicht mehr über Klimaanpassung und Ähnliches zu reden. Und da leisten diese Systeme hervorragende Arbeit. Und also Wärmewende, Verkehrswende, oft ist es auch so, denke ich, dass wir dieses Momentum nutzen können, um Blau-Grün einfach mitzudenken. Das ist, glaube ich, auch in den Kommunen ganz wichtig, was auch ein Türöffner sein kann, um diese grünen Dinge eben von Anfang an mitzudenken. Die gehören dazu und sollten nicht jedes Mal mitdiskutiert werden. Ja, Herr Bollmann, ich bin auch ein großer Freund. Ich bin auch im DWA-Beirat aktiv. Der Beiratsvorsitzende ist ja auch der DWA-Chef ist ja auch der Emscher-Chef. Aber auch hier diese enge Achse zwischen Stadtplanung und Wasserwirtschaft. Das ist ja so ein bisschen mein Fokus, den ich Ihnen gerne nahelegen möchte. Das ist, glaube ich, eine wichtige Achse, die hier viele positive Schritte gehen kann. Sie haben auch nach den Wohnungsbaugesellschaften gefragt. Die Erfahrungen sind hier sehr positiv, ähnlich wie bei Herrn Schorell, der jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, die Wohnungsbaugesellschaften, da gibt es sehr viele positive Beispiele. Ich kenne Ähnliches, wie hier gesagt wurde, auch aus der Stadthalle. Da ist es, wer das kennt, dieses sogenannte Lutherviertel. Also da hat man mit ganz einfachen Maßnahmen die Dächer quasi, die Abflüsse der Dächer umgedreht in die Innenhöfe hinein, hat genügend Wasser zur Verfügung und die Effekte für die Mieter sind einfach spürbar. Also das ist dieses Mikroklima in den ja eigentlich nur wenigen Sommermonaten, die wir ja in Deutschland hier haben, ist wirklich für die Bürger spürbar und mit einfachsten Mitteln auch durchaus dann nutzbar, indem man dann den Innenhof blau-grün ertüchtigt. Also diese Innenhöfe sind ein wichtiger Teil auch der Wasserwirtschaft. Das ist ja eine meiner Thesen. Zu den Gesamtkosten Stadt können Sie, glaube ich, als in der Nähe zu den Wasserbetrieben noch mehr sagen. Kanalnetzspülung, das hat ein bisschen was, das kam auch von Herrn Schorell, aus meiner Sicht ein bisschen was mit dem Gesamtkonzept zu tun. Also wenn Sie jetzt ein großes Kanalnetz schon haben und Sie koppeln dann Wasser ab, dann hat er natürlich vollkommen recht, dann ist unter Umständen zu wenig Wasser da. Das hatten wir ja in vielen Bereichen in den neuen Bundesländern, wo das Kanalnetz einfach zu groß dimensioniert war. Und mit den ganzen neuen Spülarmaturen ist das Wasser zu langsam abgeflossen, hat zu Geruchsproblemen geführt und so weiter. Aber ich habe ja in dem Gesamtkonzept gesprochen, wo dann eben auch von den Abwasserbetrieben das Gesamtkanalnetz neu dimensioniert wird. Und dann kommt es zu diesen erheblichen Kosteneinsparungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und dann kommt es auch nicht zu den Problemen. Ja, zu den kleinen Städten, da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden. Es gibt sehr viele sehr innovative Städte. Das war jetzt nicht meine, also das war nicht die Message, die ich machen wollte, dass kleine Städte nicht in der Lage sind, das zu lösen. Mein Problem war eigentlich, dass gerade in kleinen Städten die fehlenden Fachkräfte eher zu Buche schlagen. Und wenn dann halt niemand dabei ist, der sich um Blau-Grün kümmert, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach niedrig, dass es gemacht wird. Ansonsten haben Sie natürlich recht, es gibt sehr viele Beispiele. Und das sollte man dann auch unterstützen, eben mit den Maßnahmen, die ich vorhin ja auch vorgeschlagen habe. Das waren die Punkte, wo ich was zu sagen wollte. Vielleicht danke.
Ja, vielen Dank. Dann hätte Frau Ruders Gelegenheit zur Antwort.
Vielen Dank. Vielleicht genau würde ich auch starten mit diesem Thema digitale Tools oder Möglichkeiten, da zu unterstützen. Also neben diesem, sage ich mal, durch einen digitalen Zwilling oder die Überschneidung von vorhandenen Daten Gelegenheiten zu nutzen, die Herr Professor Müller schon angesprochen hatte, nicht nur quasi, wenn Leitungsarbeiten getätigt werden, das gleich als Gelegenheit zu nutzen, eben abzukoppeln oder zu entsiegeln oder Ähnliches, auch eben bei Verkehrssicherungsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Also das war dieses Thema Baumscheibenerweiterung, was ich angeschnitten hatte, weil ohnehin viele Bäume so kleine Baumscheiben haben, dass sie eh ja sichtbar zu Wurzelschäden führen im öffentlichen Raum und das dann eben auch einfach als Gelegenheit zu nutzen, anzudocken und dann als weiteren Gelegenheit auch das Thema energetische Sanierung. Das merken wir, dass das auch bei den Wohnungsunternehmen oder Immobilienverwaltern zieht, weil die natürlich eh im Blick haben, in welchen Zyklen sie die Gebäude sanieren müssen und da dann eben auch nicht nur energetisch zu sanieren, sondern auch das Regenwasser vor Ort zu halten, wenn man eh das Dach anfasst und das Grundstück eh anfasst. Und da können eben solche digitalen Tools total helfen. Wir haben als Berliner Regenwasseragentur in den letzten Jahren ein GIS-Modell erstellen lassen tatsächlich, wo wirklich die verschiedenen zum einen Bedarfe in der Stadt mal überschnitten wurden, also wo habe ich eh hitzebelastete Bereiche, wo haben wir eh eine hydraulische Überlastung der Kanalisation, Feuerwehreinsätze bei Regen, ne, also die so diese Bedarfsseite zeigen. überschnitten mit den Potenzialen. Also da wirklich zu sehen, wo ist die Machbarkeit, also mein Untergrund schon mal gut, wo bin ich nicht im Wasserschutzgebiet, um eben wirklich auch leicht machbar dann solche Schwammstadtmaßnahmen umzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz ähnlich wie das, was auch Professor Müller vorgestellt hat. Und ein weiteres Thema, wo digitale Tools, glaube ich, schon genutzt werden könnten, das ganze Thema Sensornetzwerke, bedarfsgerechte Bewässerung. Auch da startet Berlin ein Pilotprojekt, wo es auch einfach um so ein sensorbasiertes Netzwerk geht, um Bodenfeuchte in unterschiedlichen Tiefen zu messen und damit dann einfach auch einen Überblick zu haben, bedarfsgerecht zu bewässern. Also das waren so die Punkte dazu. Dann möchte ich gerne auf das Thema Emscher-Region nochmal zurückkommen, weil ich glaube, also genau, das ist tatsächlich auch ein großes Vorbild für Berlin gewesen, weil die viel früher gestartet sind, sehr ehrgeizige Ziele auch für diese Abkopplung definiert haben. Und es ist dort auch, wie in Berlin, sage ich mal, auch der Ansatz mit der Zukunftsinitiative Klimawerk, wirklich eine Vermittlerstelle zu schaffen, wie auch die Berliner Regenwasseragentur. Inzwischen hat Duisburg eine Regenagentur, Hamburg, Köln ist, glaube ich, auch dabei. Und es gibt vergleichbare Institutionen, die sich jetzt nicht Regenwasseragentur nennen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Ansatz, weil das Thema, wir haben es herausgestellt, auch ganz viel zum einen Sensibilisierung in der Stadtbevölkerung braucht, die Einbindung von auch der Bürgerschaft, sei es für irgendwelche Pflegepartnerschaften, ne, für solche blau-grünen Flächen, bis hin zu aber auch Wissenstransfer. Also auch das ist eine Kernaufgabe dieser Institution, die dann eben wirklich das vorhandene Wissen irgendwie bündeln, gute Beispiele sichtbar machen und eben auch moderieren zwischen den Akteuren, die da alle dann über die Fläche verhandeln. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, den man sich da auch abschauen kann. Und natürlich praktische Hilfestellung zur Verfügung zu stellen. Auch da, genau, einfach nur das angemerkt, auch das ist eine Aufgabe zum Beispiel der Berliner Regenwasseragentur oder der Ansatz gewesen, praktische Hilfestellung für die Berliner an die Hand zu geben. Zum Beispiel einen Kostenrechner, den haben wir auch also immer mit Auftragnehmern eben entwickeln lassen, dass man wirklich mal aktuelle Kostendaten zu diesen ganzen Maßnahmen mal auswertet, das regelmäßig auch aktualisiert, um dann anhand, also in verschiedenen Szenarien, wie kompliziert ist meine Gegebenheit vor Ort, dann wirklich mal Kostenspannen zu kennen. Und ja, da ist die Fassadenbegrünung von diesen Schwammstadtmaßnahmen eine der teureren, kann man sagen, oder aufwendigeren, aber sie hat extreme Ökosystemleistungen. Genau, also das wurde auch schon angesprochen. Und vielleicht, weil es noch mal zu der Fassadenbegrünungsfrage passt, man kann das natürlich auch steuern als Stadt oder Kommune, wenn man die Begrünung von Gebäuden fördert, kann man natürlich dann die Fördermittel an die Bedingungen binden, so macht es Berlin, dass die Bewässerung der Fassadenbegrünung zu großen Anteilen über Regenwasser zum Beispiel gedeckt werden muss, damit es nicht einen Bewässerungsbedarf mit Trinkwasser nach sich zieht. Und ich glaube, dann kann man das schon auch, also genau da regulierend eingreifen. Dann vielleicht noch das Thema Braunkohleausstieg. Auch da, also ja, das ist in Berlin, glaube ich, nochmal ein Spezifikum, weil Berlin eben wirklich im Gegensatz zu, sage ich mal, deutschlandweit, da ist, glaube ich, ist der Anteil so 70% Grundwasser quasi als Trinkwasserquelle. In Berlin ist das ein bisschen verschoben, weil man ja eben wirklich 60% in etwa aus dem Uferfiltrat, also eben aus der Nähe der Gewässer gewinnt, Spree, Havel und so weiter. Und damit hat das eine enorme Auswirkung, weil einfach die eh schon langsam fließende Spree damit quasi dann durch den reduzierten Zufluss noch langsamer fließen wird. Und es ist schon so, also das, man darf, glaube ich, den Schwammstadtansatz auch nicht überstrapazieren oder überschätzen, muss man dazu sagen, weil diese Versickerungs- oder Grundwasserneubildungskomponente, die, also es geht vielfach darum, es oberflächennah in den Boden zu bringen und da, sage ich mal, die oberflächennahen Grundwasserspeicher aufzufüllen, die eben pflanzenverfügbar sind. Aber wie viel davon wirklich in den Untiefen der Grundwasserleiter, die dann eben auch für die Trinkwassergewinnung genutzt werden, ankommt, ist so ein bisschen die Frage, gerade weil Verdunstungsraten weiter steigen. Und Ja, insofern ist es, glaube ich, also da gibt es schon auch ganz andere Ansätze, wie wirklich so ja Tiefeninfiltration, so Sickerschlitzrinnen probieren die Wasserbetriebe aus, wo sie wirklich in die Tiefen des Untergrunds dann eben Wasser bringen, um diese Speicher aufzufüllen. Regenwasser und aber auch aufbereitetes Oberflächenwasser wiederum ist da der Ansatz. Aber das ist noch, soweit ich weiß, recht pilothaft. Ja, und dann würde ich gerne, genau, auch wenn Herr Schörell und auch sein Kollege auch weg sind, sehe ich jetzt inzwischen. Aber da waren, finde ich, auch noch mal ein paar recht wichtige Punkte, nämlich dieses Thema, genau, was hat es für Auswirkungen auf die Kanalisation oder ist es wirklich dieses Thema weniger Regenwasser, dass dann Spülungen auch erforderlich werden. In Berlin, Berlin ist aber natürlich eine wachsende Stadt, haben die Wasserbetriebe inzwischen komplett den, den Paradigmenwechsel auch so kommuniziert, dass sie sagen, sie möchten kein Regenwasser mehr im Kanal haben, gerade im Innenstadtbereich, weil durch die wachsende Stadt ohnehin durch die Schmutzwassereinträge quasi das, die Durchflussmengen weiter wachsen. Und ja, es kann aber natürlich sein, das hatte Professor Müller schon angesprochen, dass gerade in Endsträngen oder in Kommunen, wo es dann eben eh ein zu großes, sage ich mal, Netz gibt, dass dann das da durchaus zu Korrosion, Geruchsbelästigung kommt und dann natürlich sich, ja, das nicht zur Folge haben sollte, dass dann mit Unmengen an Trinkwasser wiederum das gespült wird, die Kanalisation. Also das müssen die jeweiligen Entwässerungsbetriebe im Blick haben. Ja, und ich möchte gerne aber auch noch mal für die kombinierte Lösung von Gründach und Solar werben. Denn er hat das Beispiel angesprochen, dass ein nachträgliches Aufbringen von Solaranlagen auf ein Gründach, das ist wirklich herausfordernd. Aber ich glaube, was wir so angesprochen haben, ist, dass man das von vornherein kombiniert denkt und fachgerecht ausführt. Und dann ist die Synergie dieser kombinierten Lösungen, nämlich sind mehrfach. Zum einen können solche Solarmodule dann durchdringungsfrei auf das Dach aufgebracht werden, weil die Auflast des grünen Dachs ist befestigt, sage ich mal. Und das ist ein Synergieeffekt. Der weitere, den hatte ich auch schon erwähnt, dass durchaus auch Studien zeigen, dass die Leistung gesteigert werden können der Module. Und die dritte ist, dass ja, wenn die Pflanzen entsprechend ausgewählt werden, zu den unterschiedlichen Bedingungen auf dem Dach passen, manche Systemhersteller sogar von einer Biodiversitätssteigerung sprechen, weil eben eine, sage ich mal, unterschiedliche Verhältnisse auf dem Dach durch diese verschatteten Bereiche oder eben die, die ein bisschen mehr Wasser bekommen und so, ja, existieren. So weit.
Vielen Dank. Ich hätte noch selber zwei unterschiedliche Fragen, und zwar, was kann man mit Moos erreichen? Darüber habe ich mal gelesen, dass das eben sehr gut auch die Luft filtern kann und befeuchtet und dabei sehr anspruchslos ist. Das zum einen, und zum zweiten eine ganz andere Frage. Wir sind hier halt die Bundesebene. Wo sehen Sie jetzt auf unserer Ebene Hürden oder Anreize? Natürlich, das Geld fällt einem da auf jeden Fall schon mal ein. Aber wenn man eben auch noch mal ans Regelwerk, an Gesetze denkt, im Baubereich, vielleicht auch bei der fachlichen Ausbildung oder Fortbildung von Gebäudeverwaltern, die auf dem neuesten Stand vielleicht sein sollten, wenn sie auch so etwas dann eben in eigener Verantwortung gestalten sollten. Welche Punkte würden Sie uns da gerne noch mitgeben für diese Ebene? Danke.
Vielleicht wieder anfangen. Ja, ich denke, es gibt auch sehr viel, was sozusagen über das Vorbildprinzip läuft. Also die Bundesliegenschaften sind, glaube ich, ein wichtiger Hebel auch, um zu zeigen, dass bestimmte Prozesse oder bautechnische Themen gut funktionieren. Eben war ja nochmal die Frage, warum es diesen Rückgang gab, nachdem dieses Stadtgrün oder Zukunftsstadtgrün-Förderprojekt ausgelaufen ist. Es ist grundsätzlich natürlich so, dass wenn Grün zwar jetzt verpflichtend in den Städtebauförderscheiben mit drin ist, aber das trotzdem sozusagen dann immer viel größere Investitionssummen sein müssen, weil es ja eigentlich sozusagen städtebauliche Maßnahmen sind, dann kommen eben viele Grünaspekte nicht zum Tragen. Und es war in diesem Zukunftsstadtgrün anders, weil da ging es nur um die sozusagen Freiraummaßnahmen. Und damit war natürlich der Aufwand für die Kommunen selber viel geringerer. Jetzt können sie das mit integrieren in die anderen drei Aspekte der Städtebauförderung. Aber dann sind natürlich auch die Summen größer. Und so erkläre ich mir zumindest diese Rückmeldung, die wir bekommen haben, jetzt auch zum Beispiel von der Gartenamtsleiterkonferenz. Das heißt, je größer sozusagen der Anfangswiderstand ist in dieser ganzen Förderebene, desto schwieriger haben es die kleineren. Und das gilt dann sozusagen sowohl für die Bearbeitung wie für die Finanzierung. Insofern kann man da noch mal ein Augenmerk drauf legen. Dieses beispielhafte Bauen des Bundes selber ist, glaube ich, ein wichtiger Hebel. Und dann irgendwann vielleicht auch sozusagen dieses Thema der Ökosystemleistungen mal zum Anlass nehmen, das wirklich monetär abzugleichen mit anderen Effekten. Und mein Schlusswort wäre jetzt dieses berühmte Costs of Doing Nothing. Das ist ja der englische Begriff dafür, dass man natürlich, das hatten Sie am Anfang selbst gesagt, sich natürlich eigentlich eher ein Problem schafft, wenn man Sachen auf die lange Bank schiebt.
Vielen Dank. Wer mag noch ergänzen?
Ja, ich würde nochmal gerne übernehmen. Ja, also mein Wunsch ist ja gleichzeitig meine Sorge, dass wir nicht schnell genug sind oder positiv formuliert schneller werden sollten mit der Klimaanpassung. Und das heißt, dass man sich klar vor Augen nimmt, wo können wir denn in den Kommunen am schnellsten Fortschritte erreichen. Das sind die von mir schon angesprochenen erheblichen Flächen der Wohnungsbaugesellschaft, das sind die Gewerbegebiete und natürlich die Neubauquartiere. Siemensstadt ist ja eigentlich auch ein sehr schönes Vorbild, auch übrigens für digitale Zwillinge, was wir vorhin besprochen haben, wer das noch nicht kennt. Und für diese Möglichkeiten die Rahmenbedingungen einfach zusammenzustellen, das würde wirklich erhebliche Fortschritte für die Klimaanpassung in den Kommunen bringen. Und auf der kommunalpolitischen Ebene fand ich es in unserem Modellprojekt mit der Stadt Leipzig sehr, sehr motivierend, wie sich das blau-grüne Denken in der Stadtverwaltung auch verstetigt hat. Also am Anfang des Projekts war es so, dass man nachfragen musste, warum zum Beispiel bei kommunalen Bauvorhaben blau-grün nicht dabei ist. Und jetzt ist eigentlich der Normalfall, dass man blau-grün denkt und muss begründen, warum man es nicht macht. Und das ist eigentlich, finde ich, so einfach muss es werden. Also und dass die Leute, die sich für bestimmte Dinge einsetzen, ich hab schon gesagt, die viele Wasserbetriebe sind dem sehr gegenüber aufgeschlossen, auch wegen der Kosteneffekte, Kanalnetzsanierung und so weiter. Und Ähnliches habe ich bei den Baugenossenschaften kennengelernt. Bei der Bundesvereinigung gibt es da auch sehr schöne Beiträge auf diversen Veranstaltungen dazu. Das wäre mein Wunsch, ja, und da ist ja auch Ihr Ausschuss, glaube ich, der richtige Ansprechpartner, das vielleicht zu transportieren.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich gesehen, Sie haben sich auch noch Notizen gemacht. Wollen Sie noch was ergänzen?
Gerne, aber nur ganz kurz. Also mir wäre noch mal wichtig, neben Städtebauförderung und Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel, vielleicht weil wir auch über vulnerable Gruppen gesprochen haben, meines Wissens ist auch dieses Förderprogramm Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen komplett geschlossen worden. Auch da finde ich, gerade wenn man wirklich diese vulnerablen Gruppen in den Blick nimmt, ist das natürlich auch irgendwie wichtig, da gezielt Fördermöglichkeiten zu ermöglichen und die dann eben, ich glaube, da sind wir uns auch einig, irgendwie aber auch möglichst Maßnahmen offen, ne? Also solche Programme auszugestalten, damit eben man je nachdem, was man vor Ort für Bedingungen hat und Bedarfe, eben dann auch das für sich Passende auswählen kann, beziehungsweise gegebenenfalls sogar das über Grundstücksgrenzen hinweg eben auch mit verschiedenen Eigentümern sowas dann in Anspruch nehmen kann.
Gut, dann kommen wir, glaube ich, zum Ende unserer Sitzung. Wir haben alles auch aufgezeichnet. Also jeder, der am Thema interessiert ist, kann sich das auch noch mal in voller Länge anschauen mit den vielen fachlichen Vorschlägen, die jetzt auch von Ihnen kamen, aus den verschiedenen Blickwinkeln der verschiedenen Professionen. Mir bleibt Ihnen noch mal ganz herzlich Danke zu sagen und zu versprechen, dass das hier auf fruchtbaren Boden fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also noch mal vielen Dank und ich schließe die Sitzung.